Liebe Freunde, bei manchen Liedermachern, da hat man so den Eindruck, die wollen die Situation anheizen. Irgend so ein vertagter Liedermacher hat zum Beispiel das Gerücht ausgestreut, morgen, Kinder, wird's was geben. Und prompt rammeln jeden Morgen die Massen vor die Türen der Kaufhäuser. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, zum Einkauf stehen wir kampfbereit. Und sobald sich die Warenhauspforten öffnen, da stürzen die Massen nun rein wie die Heuschrecken auf die Waren. Der Gutsmutzlauf zwischen Konsum und HO und Ex und Shop hält uns alle in Atem. Die Jagd nach Geschenken erfüllt unsere Herzen und Sinne mit weihnachtlicher Wut nach dem Motto, jeder Einkauf eine besondere Pleite. Aber wir bleiben unverdrossen hoffnungsvoll, eben nach der alten Melodie, morgen Kinder wird es was geben. Wir sind voll gespannter Erwartung, was es morgen geben wird, beziehungsweise nicht geben wird. In den Tagen, bevor Jesus kam, da waren die Menschen auch voll gespannter Erwartung, aber die erwarteten nun nicht aus dem Konsum ein Päckchen Haushaltkerzen oder aus dem Westen ein Päckchen Pfefferkuchenherzen, sondern die erwarteten den Christus, den Messias, den Erlöser der Welt, den, der die Verhältnisse völlig ändern sollte. Und da trat einer auf und sagte, Leute, jetzt ist es soweit, jetzt kommt er. Der seit Jahrhunderten erwartete Erlöser der Welt steht vor der Tür. Wer ihm begegnen will, der soll sich vorsehen. Wer ihn nicht verpassen will, der soll sich sputen. Wer von ihm keine verpasst kriegen will, der soll sich vorbereiten. Macht Platz, räumt auf, räumt den Dreck aus eurem Leben. Kommt zur Beichte, bekehrt euch, lasst euch taufen. Der nach mir kommt, der tauft mit Feuer. Und wer keine guten Taten tut in seinem Leben, der wird abgesägt und ins Feuer geschmissen. Der Mann, der solche feurigen Reden gehalten hat, das war Johannes der Täufer. Lukas Evangelium Kapitel 3 können wir über ihn lesen. Es werden in der Bibel eine ganze Menge merkwürdige und ausgefallene Gestalten vorgeführt. Aber ich finde, der Johnny, das war der ausgeflippteste von allen. Ein regelrecht irrer Typ. Kutte aus Zottelfell, kein Exquisitmodell. Strick um den Bauch. Und was das Schärfste war, der aß Heuschrecken. Also ein Bürgerschreck von Kopf bis Barfuß. Und die Art, wie der predigte, der war der letzte Prophet vor Jesus, die war sowieso das Letzte. Erstens mal hat er nicht in einem Haus gepredigt, sondern draußen im Freien, unter freiem Himmel, am Ufer des Jordan. Und zweitens verspritzte er dort nicht eine Menge Wasser bloß, sondern auch eine Menge spitzer Bemerkungen, die jedem anständigen Menschen in die Nase fahren mussten. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Kunde von diesem feurigen Prediger durch das ganze Land. Überall gibt es Diskussionen um den Gottesdienst einmal anders, am Jordan draußen. Manche sind dafür, manche dagegen, aber alle sind sie dabei, wenn der nimmermüde Joe seine Show abzieht draußen am Jordan. Endlich ist mal was los. Und mit Kind und Kegel und bei Wind und Wetter rammelt alles daraus. Das muss der Mensch einfach gesehen haben, wie sie da Schlange stehen zur Beichte, als ob es Karpfen gratis gäbe. Und selbst wer Zweifel hat, stellt sich noch in die Schlange hinten mit an. Wer weiß, sagen sich die Leute, vielleicht hat der verrückte Johannes doch recht. Und dann kann ja ein Bad im Jordan nichts schaden. Eigentlich kann sich der Amtsbruder Johannes ja freuen. Ich meine, welcher Prediger freut sich nicht, wenn die Massen geströmt kommen? Aber dem Johannes, dem ist dieser Massenandrang verdächtig. Der befürchtet eine Bekehrungswelle ohne Tiefgang. Der befürchtet, dass die Leute sich sagen, wenn wir zum Joe in die Predigt gehen und uns mal ein bisschen unters Wasser stippen lassen, dann ist alles okay, dann sind wir gerettet, dann sind wir vor dem Zorn Gottes sicher. Nein, sagt der Johannes, so geht das nicht. Gott verlangt von euch mehr. Er verlangt von euch Umkehr. Er verlangt Bekehrung. Und um das den Leuten klar zu machen, um die überhaupt erstmal munter zu machen, aus ihrer Selbstsicherheit aufzuscheuchen, da staucht er die Massen mit unflätigen Bemerkungen zusammen. Statt seine Predigt, wie sich's gehört, anzufangen mit liebe Freunde oder liebe Gemeinde, da haut er denen als erstes gleich eine Beleidigung vor den Latz. Er redet sie an mit der schönen Titulierung, ihr Otterngezücht. Das heißt, auf Deutsch, ihr Schlangenbrut, ihr Teufelskinder, ihr kriecherisches Geschmeiß. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, Leute anzureden. Und wie das weitergeht, ist auch nicht viel besser. Wer hat euch denn weiß gemacht, so sagt Johannes, wer hat euch denn weiß gemacht, dass ihr dem Zorn Gottes entfliehen werdet? Ihr wollt zur Beichte kommen? Das ist in Ordnung. Ihr wollt euch taufen lassen? Ist in Ordnung. Aber dann bringt auch in Ordnung, was in eurem Leben nicht stimmt. Zieht die Konsequenzen, sonst bleibt eure Wallfahrt zum Jordan, eure Beichte, eure Bekehrung, eure Wassertaufe einen feuchten Dreck wert. Schafft den Dreck aus eurem Leben, sagt Johannes. Schafft Früchte, rechtschaffene Früchte. Wer keine Früchte bringt, wird abgesägt und gefeuert. Soweit Joe am Jordan zu den Juden. Und jetzt Theo an der Chemnitz zu den Jugendlichen. Wer hat euch denn eigentlich weiß gemacht, dass ihr dem Zorn Gottes entkommen könnt? Habt ihr euch überhaupt schon mal darüber Gedanken gemacht, dass es so etwas gibt wie einen Zorn Gottes? Dass es ein Gericht gibt? Dass es eine ewige Verdammnis gibt? Ihr denkt, der liebe Gott, das ist ein alter Knacker mit einem Wattebart und das herzliebe Jesulein, das ist aus Marzipan und hat pünktlich alle Jahre wieder am 24.12. bei euch unterm Tannenbaum zu erscheinen. Aber da irrt ihr euch. Gott ist ein heiliger Gott, der den Menschen Gebote gegeben hat, der von den Menschen Gehorsam verlangt und der Ungehorsam bestraft. Das wollen natürlich die Menschen nicht gerne hören. Und es gibt ja auch Leute, die wollen uns weismachen, dass es gar keinen Zorn Gottes gibt. Die berufen sich dann auf die Bibel. Da steht zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, da steht der Satz, Gott ist Liebe. Tatsächlich, so steht das hier. Aber da steht ja noch mehr. Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Als Jesus, der Sohn Gottes, der als Mensch in unsere Welt gekommen ist, als der aus unserer Welt ging, also am Kreuz hing, da hat er die Strafe auf sich genommen, die dich hätte treffen müssen. Den Zorn Gottes, der sich auf deine Schuld richtet, den hat er abgewendet und auf sich genommen, damit du leben kannst. Und deshalb, so steht es im Johannesevangelium, deshalb, so sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Freunde, der Zorn Gottes steht über jedem Menschen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch muss ins Gericht. Und ich frage dich, Mensch, woher nimmst du eigentlich die Gewissheit, dass du vor dem Zorn Gottes sicher bist? Weil du heute auf einer kirchlichen Sitzgelegenheit Platz genommen hast? Oder weil du aus einem frommen Elternhaus stammst? Oder als Säugling getauft worden bist? Oder weil du dich irgendwann mal bekehrt hast? Ist ja alles schön und gut. Und wenn du dazu noch schön Kollekte gibst und zum Abendmahl gehst und vorm Essen betest, ist es noch besser. Aber es genügt nicht. Das langt nicht. das ist zu wenig, das ist zu billig. Du kannst dem Zorn Gottes nicht entfliehen, wenn deine Bekehrung, wenn deine Taufe, wenn deine Beichte ohne Konsequenzen bleibt. Das gibt heute auf der einen Seite ein unverbindliches Massenchristentum, da brauchen wir gar nicht groß drüber zu reden. Aber dann gibt es auch einen Haufen superreligiöses Getue in der Kirche. Aber wenn man mal fragt nach einer praktischen Hilfe, nach Taten, da ist Ruhe. Wenn man mal fragt, wer hat Zeit und kommt mit und macht das Gemeindehaus sauber, weil wir keine Reinigungsfrau haben, da hat niemand Zeit. Wenn man fragt, wer ist bereit zur Mitarbeit, da muss man 10-mal fragen, bis man nach lauter faulen Ausreden endlich mal ein Ja oder ein Nein zu hören kriegt. Wenn man mal auf den Busch klopft von eurer Frömmigkeit, mal sieht, was am Baum eurer Frömmigkeit wirklich dran ist, da kommt entweder gar nichts oder saure Äpfel, saure Gesichter, die sich mit Mühe und Not und Seufzen mal eine gute Tat abquälen. Und viele von euch, die sind jetzt eingeschnappt. Und jetzt arbeitet euer Gehirnchen auf Hochtouren. Jetzt sucht ihr Argumente zusammen. Jetzt sucht ihr zusammen, was ihr doch an Früchten vorzuweisen habt. Jetzt sagt ihr euch, also so schlecht, wie ihr uns heute wieder mal macht, sind wir doch in Wirklichkeit nicht. Na fein, so ist es recht, meine Lieben. Immer geht nur in Abwehrstellung. Immer feste, pocht ihr nur auf eure guten Taten. Das ist genau die Haltung, mit der ihr Jesus unter Garantie verpassen werdet. Und um euch davor zu bewahren, dass ihr an Jesus vorbeilebt, dass ihr unter seinem Zorn lebt, nicht um euch zu ärgern. Deswegen bohre ich mit meinen Fragen noch weiter. Ich möchte wissen, wo sind eigentlich eure Früchte? Wo ist denn zum Beispiel euer offenes Bekenntnis? Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Oder wie steht es denn um eure Bereitschaft, vor eurem Glauben einzustehen, vor eurem Glauben zu leiden, vor eurem Glauben Opfer zu bringen, vor eurem Glauben zu kämpfen? Was hast du in der letzten Woche getan, um den Namen von Jesus in der Welt bekannt zu machen? Und wie viele kleine Lügen und schmierigen Kompromisse und Heuchelei, wie viel Sünde hat es in der letzten Woche in deinem Leben gegeben? Na also. Und bist du denn bereit, dich wenigstens zu ändern, dass du sagst, na gut, dann soll es von heute an anders werden? Oder weißt du heute schon, dass du in der nächsten Woche denselben Mist wieder machen wirst, den du die letzte Woche schon gemacht hast? Das ist doch Heuchelei. Du schlängelst dich wie eine Schlange durch alle Schwierigkeiten durch. Du windest und du krümmst dich um eine klare Entscheidung herum. Du redest doppelzüngig, du zischelst über andere Leute, du verspritzt giftige Bemerkungen über deinen Nächsten. Du verkriechst dich in die Löcher deines Privatlebens, du kriechst vor den falschen Herrn auf dem Bauche. Und dann hast du keine Furcht vor dem Zorn Gottes? Beruhigst du dich vielleicht damit, dass du dir sagst, es kann ja jede Schuld vergeben werden? Das stimmt. Es kann jede Schuld vergeben werden. Ganz egal, was du gemacht hast in deinem Leben und in der letzten Woche. Was du zusammengelogen und geheuchelt und was weiß ich getan hast. Egal wie groß deine Schuld ist, es ist wahr, es gibt bei Gott Vergebung für alles, das stimmt, Gott sei Dank. Aber das eine, das darfst du nicht vergessen. Gott stellt dem, der Vergebung möchte, unerbittlich eine Bedingung, um die kann sich keiner drum rumschlängeln. Und diese Bedingung heißt, kehr um, bekehre dich. Hör auf mit dem Falschen, fang das Richtige an. Ändere dich, Johannes sagt hier, tut Buße, macht das, was krumm ist, gerade. Also, wenn du krumme Wege gehst, dann geh ab sofort deinen Lebensweg gerade. Wenn du einen krummen Buckel machst, dann richte dich auf. Sei aufrichtig. Zeige Rückgrat. Wenn du krumme Sachen drehst, dann dreh dich um. Steig aus bei den falschen Kumpels. Verdiene dein Geld ehrlich. Hör auf, in deinem Betrieb Material zu klauen. Nach dem Motto, aus unseren Betrieben ist noch viel herauszuholen. Also packen wir es ein. Buße tun heißt, du gibst deinem Leben eine neue Richtung. Was falsch war, das lässt du sein. Und was richtig ist, das Richtige, das Rechte, das Gerechte, das fängst du an zu tun. Zur Buße gehört also nicht bloß die Erkenntnis, dass du was falsch gemacht hast und die Reue darüber, sondern vor allem der Vorsatz, dass du es nun anders machst, dass du es änderst, dass du es besser machst. Buße ist bloß dann echt, wenn sie in ein Gebet mündet und in einen Vorsatz, der möglichst noch am gleichen Tage auszuführen ist. Als der Johannes fertig war mit seiner Bußpredigt, da sind die Leute nicht nach Hause gefußt mit der tiefsinnigen Frage im Herzen, was gibt's heute Mittag zum Essen, Schnitzel oder Roulade, sondern sie sind zum Johannes hingegangen und haben gesagt, du hast uns jetzt deine Predigt gehalten, du hast uns aus den Lumpen geschüttelt. Jetzt sag uns mal, was sollen wir denn nun tun? Und da hat er ihnen Dinge gesagt, die sofort realisierbar waren. Guckt euch um, sagt er. Da steht einer, der friert. Und du hast mindestens 2 Pullis, gib ihm einen davon ab. Und da drüben steht einer, der hat Hunger. Der ist heute Mittag in Annaberg losgefahren, hat vergessen, sich was zu essen mitzunehmen. Und du hast noch ein paar Äpfel vom Weihnachtsmarkt, gib ihm was ab. Was der Johannes hier vorschlägt, das ist ganz simpel. Das ist so simpel, dass man sich fragt, warum macht er eigentlich erst solchen Wind? Erst redet er große Worte von Buße und von Früchten. Und dann fällt ihm weiter nichts ein als eine Werbung für die innere Mission. Spendet Klamotten, gebt was zu essen. Er fährt erst die schärfsten Geschütze auf, droht den Leuten mit dem Zorn Gottes, macht den Menschen die Hölle heiß. Und dann, als es konkret wird, als sie fragen, wie sie diesem Zorn Gottes entfliehen können, da heißt es, teilt mit anderen euren Vorrat an Bratäpfeln. Da fragt man sich doch, ist das wirklich so einfach mit der Buße? Lässt sich Gottes Zorn mit ein paar Bratäpfeln dämpfen? Macht sich der Joe hier nicht so einfach? Ich denke, in dem Einfachen, in dem Simplen, da liegt ja gerade die Pointe der ganzen Sache. Natürlich hätte der Johannes große sozialpolitische Programme entwerfen können. Es gibt ja bis zum heutigen Tage massenhaft Leute, die gerne viele wichtige Gedanken sich machen und äußern. Aber davon hatte der Hans Kurt gesungen. Ein Gedanke, der ergebnislos ist, der nützt nichts, hat keinen Zweck sowas. Leute, die große Gedanken äußern, haben wir genug. Wir brauchen Menschen, die etwas tun. Praktisch etwas tun. Der Johannes, der hätte hinweisen können auf die schwierigen gesellschaftlichen Strukturen seiner Zeit. Zum Beispiel eine heidnische Besatzungsmacht im Lande, die es den Soldaten überhaupt nicht erlaubte, gut zu sein. So wie es bei Bert Brecht heißt, wir wären gut anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Der Johannes lässt seinen Zuhörern nicht die Zeit, dass sie ihr Leben erst dann ändern, wenn die Verhältnisse sich geändert haben. Sondern Johannes sagt, es mag sein, wie es will. Fang gleich an. Tut das Nächstliegende. Helft dem Nächstliegenden, dem, der mit seinen Problemen vor eurer Nase liegt. Also, was liegt bei dir an? Vielleicht liegt bei dir Schnee vor der Türe oder Streusand und Dreck. Ja, dann nimmt doch mal eine Schippe und kehrt das Zeug weg, damit die alten Leute nicht hinfliegen. Mal eine Schippe nehmen und ein bisschen Schweiß vergießen, das ist nützlicher, als in die Gebetsgemeinschaft rennen und sich Gedanken machen über Probleme der dritten Welt, wo sowieso nichts dabei rauskommt. Vielleicht liegt bei dir zu Hause ein Brief schon lange irgendwo unter deinen Klamotten rum. Und da ist ein Mensch, der erwartet von dir eine Antwort, der hat dich ja was gefragt. Oder vielleicht hat er nicht mal den Mut gehabt zu fragen, jedenfalls wartet der, dass du ihm schreibst. Na, dann schreib ihm doch endlich mal, wenn es geht heute Abend noch. Oder es liegt irgendwo ein Kranker und du weißt es. Und du wolltest ihn auch schon lange mal besuchen, aber es kommt eben gerade in der Adventszeit dauernd irgendwas dazwischen. Na, da geht doch um Gottes Willen endlich mal hin zu dem Kranken, gerade in der Adventszeit. Wer weiß, was sonst wieder dazwischen kommt. Zum Beispiel Jesus. Irgendwann kommt er ja mal dazwischen. In unsere langfristigen Pläne. In unsere wichtigen, unaufschiebbaren Termine. In unsere gemütlichen Feierstunden. Irgendwann, da kommt Jesus mal dazwischen. Und dann stellt er uns ein paar ganz simple Fragen. Kannst du nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Zum Beispiel die Frage, warum hast du mich denn damals nicht besucht, als ich krank war? Warum hast du denn meinen Brief nicht beantwortet, den ich dir geschickt habe? Warum hast du mir nichts von deiner Zeit, deinem Geld, von deiner Erfahrung mitgeteilt? Das sind alles Kleinigkeiten. Es ist wirklich weiter nichts als Kleinigkeiten, aber gerade diese Kleinigkeiten sind so wichtig. Gerade diese Kleinigkeiten sind es, auf denen Jesus mit einer entnervenden Sturheit herumreitet. Lies mal Matthäus 25. Gerade diese Kleinigkeiten sind es, die der Herr von uns erwartet, als Früchte erwartet. Das Leben, das ist wie so ein Gang durch die Kaufhalle. Du nimmst da eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit. Am Schluss ist der Korb voll. Und ganz am Schluss, da musst du durch den schmalen Gang an der Kasse. Da kommt die Rechnung. Ist dir klar, dass die große Abschlussrechnung deines Lebens sich aus lauter kleinen Posten zusammensetzt? Du musst ja noch einmal durch die schmale Tür, in der nur du Platz hast und Jesus. Und dann wird Jesus dich ansehen. Und sagen, was ist denn nur eigentlich rausgekommen aus deinem Glauben? Was ist denn da praktisch gewachsen? Was ist denn bei dir drin? Was sind denn bei dir für Früchte dran? Im Johannesevangelium Kapitel 15, da hat Jesus gesagt, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird Gott wegnehmen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. Das sind harte Worte. Es sind genau die gleichen Worte, die Johannes der Täufer gesprochen hat. Der Schlusssatz von der Predigt Johannes des Täufers, der lautet, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Welcher Baum keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer geworfen. Das ist mal ein Predigtschluss. Der Johannes, der klebt nicht noch zur Beruhigung hinten ein frommes Trostpflästerchen dran. Es ist ihm auch egal, wenn manche ihm bescheinigen, er würde das Geschäft mit der Angst machen. Er würde die Leute zur Bekehrung treiben, weil er ihnen Angst macht vor dem Zorn Gottes. Das schert den Johannes überhaupt nicht. Und hier in der Bibel im Vers 18, da wird ihm bescheinigt, dass er auf diese Art und Weise den Menschen das Heil verkündigt hat. Bußpredigt ist Heilspredigt. Denn solange Buße gepredigt wird, kannst du noch umkehren. Gott gibt dir Gelegenheit zur Umkehr. Und Gelegenheit zu einem fruchtbaren Leben. Damals, als der seine Bußpredigt gehalten hat am Jordan, da haben sich welche bekehrt. Sie haben allen Dreck rausgekehrt, um den Sohn Gottes bei sich in ihrem Leben empfangen zu können. Und dann kam dieser Sohn Gottes, Jesus. Und dann kam das große Wunder. Dieser Jesus kam nicht mit der Axt. Der kam nicht zum Gericht. Er hat die Sünder nicht zusammengehauen. Sondern er hat noch einmal an der gleichen Stelle mit seiner Predigt angefangen, wo Johannes aufgehört hatte. Tut Buße. Kehrt um. Ihr kriegt noch eine Chance. Das ist doch interessant, dass Jesus, als er das erste Mal öffentlich auftritt und seine erste Predigt hält, dass er als erstes Wort sagt, bekehrt euch. Bekehrung, liebe Freunde, das ist nicht eine Spezialmacke von ein paar wilden Evangelisten. Bekehrung ist so wichtig, dass Jesus sie an die allererste Stelle gesetzt hat, als er zum ersten Mal geredet hat. Es gibt ohne Bekehrung kein Christsein. Und wenn du nicht bereit bist, dich zu bekehren, und wenn du nicht bereit bist, Früchte zu bringen, da wird Gottes Zorn dich vernichten. Stell dich darauf ein. Jesus, der Sohn Gottes, der zu Weihnachten als ein Kind in die Welt gekommen ist, der kommt am Ende der Welt wieder als Richter zum Gericht, zur Ernte. Da will er Früchte sehen. Er will in deinem Leben etwas sehen. Der Wochenspruch heißt, bereitet dem Herrn den Weg, siehe, der Herr kommt gewaltig.